Guten Morgen zusammen, schön euch zu sehen. Als wir dahergefahren sind in der Früh, habe ich auf die Uhr im Auto geschaut und habe mich kurz erschreckt, dass ich viel zu früh bin. Aber sie war noch nicht umgestellt. Also schön, dass jetzt so viele schon da sind. Mal schauen, wer noch eintrudeln wird. Die andere Zeitumstellung ist ja praktischer. Da kann man einfach warten, bis es anfängt, wenn man die Zeitumstellung verschlafen hat. Ja, heute sind wir wieder im Buch Daniel unterwegs. Aber vorher möchte ich kurz in eine andere Richtung abschweifen mit euch. Wer kennt den Film Kate and Leopold? Ja, ein paar Hände oben, sehr schön. Es ist, für alle, die es nicht kennen, eine romantische Komödie, wo ein gewisser Stuart einen Riss in der Zeit findet. Und durch diesen Riss in der Zeit kann er in die Vergangenheit zurückreisen. Und dort angekommen ist etwas unvorsichtig und wird von Leopold, dem Herzog von Albany, entdeckt. Der folgt ihm dann. Und zurück in die Gegenwart springt auch der Leopold in die Gegenwart und verliebt sich in Stuarts Nachbarin Kate. Dumm nur, dass Leopold der Erfinder des Aufzugs ist, also er muss unbedingt zurück in die Vergangenheit. Und im Laufe des Films erleben sie dann alle möglichen dramatischen Erlebnisse, Abenteuer, lustige Sachen. Wie auch immer, der Stuart wird an einem gewissen Punkt im Film in eine Psychiatrie eingeliefert, weil er halt von Zeitreisen und so weiter redet und dementsprechend für verrückt erklärt wird. Und dort in der Psychiatrie, da sitzt er dann und erzählt der Schwester, die auf ihm aufpasst, dass er eigentlich nicht verrückt ist. Er versucht ihr das zu erklären und er sagt, wissen Sie, ich bin wie ein Hund, der den Regenbogen gesehen hat. Und dann erklärt er, dass Hunde keine Farben sehen können. Und deswegen, wenn der Hund einen Regenbogen sieht, dass das was Besonderes ist, weil Hunde keine Farben sehen können. Und bei Menschen ist das ähnlich. Menschen können die Zeit nicht sehen, aber er, Stuart, hat eine Möglichkeit gefunden, die Zeit für sich sichtbar zu machen. Und er hat jetzt diesen Riss in der Zeit gesehen. Er ist also sozusagen der Hund, der den Regenbogen gesehen hat. Und alle anderen Hunde halten ihn deswegen für verrückt. Diese Erklärung reicht der Schwester und sie lässt ihn dann entkommen. Und die Geschichte entfaltet sich weiter. Wieso erzähle ich das? Mir scheint es manchmal, dass über den Glauben an Jesus ähnlich geredet wird. Glaube ist dann oft irgendetwas, das losgelöst ist von aller der uns wahrnehmbaren Realität. Und es ist schön, wenn jemand glauben kann, aber der Glaube ist was für ihn. Für den einen, für den anderen selbst fehle der Bezug sozusagen. Ist ja alles ein bisschen überirdisch. Und ich habe oft Gespräche über den Glauben geführt, über meinen Glauben mit Jesus. Und meistens enden sie darin, dass der Gegenüber etwas sagt wie, ich finde das super, dass du das so glauben kannst. Ich selbst kann das für mich noch nicht so erkennen. Aber vielleicht komme ich ja noch dahin, dass ich das so verstehen kann, begreifen kann, erkennen kann, fühlen kann, was auch immer. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich auch ein Gespräch. Und es war ein sehr schönes Gespräch, wo dann auch mein Gesprächspartner wirklich zu dem Punkt kommen konnte, die Sünde als solche zu erkennen, unsere Unfähigkeit aus eigener Kraft in den Himmel zu kommen und die Notwendigkeit eines Retters und auch die Logik des Evangeliums als wahr anzuerkennen. All das war da, aber das Gespräch endete wie so viele in dem Satz, ich kann das so für mich noch nicht sehen, schön, dass du da bist, vielleicht komme ich da noch hin. Und das ist eine sehr traurige Aussage. Stellt euch vor, wir würden andere Alltagssituationen auch auf diese Art angehen. Zum Beispiel, Dominik, Achtung, da vorne in der Pfütze, da liegt ein offenes Stromkabel. Dominiks Antwort, oh, danke für den Hinweis, aber das habe ich so noch nicht erkannt. Und geht rein. Oder, fahr mal besser langsam auf der Autobahn, da steht jetzt ein neuer Blitzkasten. Ah, danke. Aber mir fehlt jeder Bezug zu Blitzkästen. Oder vielleicht zu meiner Tochter. Du, trink das Bleichmittel lieber nicht. Das wird dir nicht gut bekommen. Danke für den Hinweis. Schön, dass du schon da bist. Ich habe die Erfahrung aber so noch nicht gemacht. Ich meine, es sind absurde Dialoge und keiner würde auf die Idee kommen, so einen Dialog im Alltag zu führen. Aber beim Glauben wird es auf einmal relativ normal. Dabei geht es im Glauben um Jesus nicht um irgendein Insiderwissen, das man erst erfahren muss oder das man nur mit einer transzendenten Erlebnis irgendwie ergreifen kann. Nein, es geht nicht um Hunde, die den Regenbogen gesehen haben. Es geht um Wahrheit, es geht um Tatsache, Es geht um das reale Wirken von Jesus in der Geschichte der Menschheit, auch jetzt im Alltag um uns herum. Und nicht umsonst sagt Gott in seinem Wort, dass sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen wird. Und es ist mir gestern in der Vorbereitung ist mir das aufgefallen, da steht nicht wahrgenommen werden kann, nein, da steht wahrgenommen wird. Bereits diese Sichtbarkeit von Gottes Kraft und seiner Macht lässt am Ende jeden Menschen ohne Ausrede. Wie viel weniger Ausrede hat dann der Mensch, der eigentlich sogar noch mehr gehört hat, der vielleicht das Evangelium schon einmal gehört hat, der von Jesus gehört hat, der vielleicht sogar eine Bibel zu Hause liegen hat. Belsazar, der König in unserer heutigen Geschichte, hatte keine Ausrede. Das Thema unserer heutigen Predigt ist: Glaubst du schon oder denkst du noch? Und ich möchte mit euch gern den Text für heute lesen und bitte euch, wenn ihr das könnt, dazu aufzustehen, weil wir darin Gottes Wort und Gottes Sprechen hören. Wir lesen aus Daniel Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Der König Belsazar veranstaltete für seine 1000 Gewaltigen ein großes Mahl und trank Wein vor den 1000. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Gewaltigen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König trank daraus, samt seinen Gewaltigen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, sodass der König die schreibende Hand sah. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man solle die Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter holen. Und der König begann und sprach zu den Weisen von Babel, derjenige, welcher diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette um seinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Und alle Weisen des Königs kamen herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch ihre Bedeutung dem König erklären. Da wurde der König Belsazar sehr bestürzt und sein Gesicht verfärbte sich und seine Gewaltigen waren ganz verwirrt. Auf Wunsch des Königs und seiner Gewaltigen kam die Königin Mutter in den Trinksaal. Die Königin begann und sprach, »O König, mögest du ewig leben!« Deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, sodass dein Vater, der König Nebukadnezar, ihn zum Obersten der Traumdeuter, Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, o König, ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurden, zur Deutung von Träumen, zur Erklärung von Rätseln und zur Auflösung von Knoten, nämlich bei Daniel, dem der König den Namen Belsazar gab. So lasse man nun Daniel rufen, der wird dir die Deutung sagen. Soweit das Wort Gottes. Amen. Bevor wir in die Predigt einsteigen, möchte ich auch gerne noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich nicht verborgen hast, sondern dass du dich uns offenbart hast durch deine Schöpfung, durch gewaltige Werke, durch dein Wort und vor allem durch deinen Sohn. Danke, dass wir nicht aufs Ungewisse hin glauben, sondern auf Gewissheit, auf Wahrheit. Danke für dein Wort, aus dem wir heute auch hören dürfen und danke, Herr, dass du zu uns sprechen wirst. Und ich möchte dich bitten, dass du heute redest, dass das alles, was heute gehört wird und auch von mir gesagt wird, dass es deinem Willen entspricht und deinem Namen. Ich bitte dich, dass du das, was du behalten möchtest, in den Herzen Fuß fassen lässt und Wurzel greifen lässt. Und dass die Worte, die ich sage, die nicht von dir sind, zu Boden fallen und vergessen werden, Herr. Ja, dass alles zu deiner Ehre dient und zu unserer Rettung. Gepriesen sei dein Name. Amen. Kommen wir zum ersten Punkt, der Hintergrund. Die letzten Wochen haben wir bereits vieles über den babylonischen König Nebukadnezar gehört und wie Gott durch Träume, durch das Wirken von Daniel, durch die Standhaftigkeit von Schadrach, Meschach und Abednego und durch große Wundertaten seinen Namen verherrlichte. Ich habe jetzt hier nicht die Zeit, um auf alles noch einmal einzugehen, deswegen möchte ich euch allen herzlichst und wärmstens empfehlen, die Predigten einfach nachzuhören und den Bibeltext nochmal zu lesen. Man kann nie genug Bibel lesen. In den Kapiteln 2-4 spezifischer, da durften wir eine Demütigung von Nebukadnezar in 3 Akten miterleben. Nach jedem Wirken Gottes wurde das Bewusstsein von Nebukadnezar über Gottes Größe und Allmacht stärker. Nach dem ersten Traum erkannte er Gott als den höchsten Gott und als ein Offenbarer der Geheimnisse an. Das heißt, zumindest hat er schon wahrgenommen, da war mehr als nur einer seiner Götzen. Nach dem Vorfall mit dem Feuerofen, da erkannte er Gott als einen mächtigen Retter an, der nicht nur irgendwo in den oberen Sphären Weisheit verteilt, sondern tatsächlich rettend in die Geschicke der Menschen eingreift. Und nach seinem zweiten Traum, dem dritten Ereignis und der darauf folgenden Demütigung, erkannte Nebukadnezar Gott endgültig als den Höchsten an, dessen Herrschaft ewig ist und der in seiner Souveränität über der sichtbaren und unsichtbaren Welt regiert. Diesen zweiten und diesen dritten Akt, nach diesen beiden Dingen, machte Nebukadnezar noch etwas mehr, als Gott nur anders wahrzunehmen. Er machte seine Erfahrung auch öffentlich. Er schrieb Gesetze, er schrieb Briefe, er schrieb Verlautbarungen, so damit sein ganzes Reich hören konnte, wie groß dieser Gott ist und damit jeder erfahren durfte, was ihm passiert ist. Wir können also davon ausgehen, dass viele Bescheid wussten über das, was mit Nebukadnezar passiert ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß relativ gut Bescheid, was mit meinen Eltern passiert und meine Kinder wissen relativ gut Bescheid, was mit mir passiert. Ich kann also auch davon ausgehen, dass Belsazar sehr gut wusste, was mit Nebukadnezar passiert war, dass auch er diese ganzen Erlebnisse genau kannte. Belsazar war übrigens nicht der Sohn, sondern der Enkelsohn, wie wir aus historischen Schriften wissen. Das soll jetzt aber kein Widerspruch sein, denn wie wir auch aus der Bibel wissen, ist es in nahöstlichen Schriften durchaus üblich, dass Nachkommen auch als Söhne bezeichnet werden. Das beste Beispiel ist Jesus, der als Sohn Davids bezeichnet wird. Dabei hat David etwa 1000 Jahre vorher gelebt. Also Belsazar, Sohn Nebukadnezars, Enkelsohn Nebukadnezars. Belsazar ist hier König. Genauer gesagt ist er wahrscheinlich der Regent gewesen. Sein Vater, der König, der war irgendwo in Ägypten und zu der Zeit unterwegs. Auch nur eine Nebeninformation. Der regierte hier bereits in der zweiten Generation nach Nebukadnezar, der zu dem Zeitpunkt schon verstorben war. Die Ereignisse, die wir jetzt in den letzten Predigten gehört haben, die waren ihm ganz sicher alle bekannt. Und um nicht allzu sehr zu mutmaßen, kann ich auch vorweggreifen auf nächste Woche. In dem Text wird auch stehen, dass Daniel ihm vorwirft, dass er das alles wusste. Also Belsazar wusste Bescheid. Und was tat Belsazar mit diesem Wissen? Was tat er damit, dass er wusste, dass Gott der Höchste ist, dass Gott der Souverän ist, dass Gott ein Retter ist, dass Gott der Offenbarer aller Geheimnisse ist? Was tat er damit? Eines tat er nicht mit dem Wissen. Er glaubte nicht. Er vertraute nicht auf Gott. Er gab sich ihm nicht als Allerhöchsten hin. Warum? Wir wissen es nicht. Wir sehen hier keine Gründe. Und es ist auch nicht relevant. Gründe, Gott abzulehnen, haben wir genug. Aber einen Grund zu haben, gibt uns noch lange kein Recht, vor allem nicht gegenüber Gott. Belsazar wusste das alles, aber er glaubte nicht. Und wir wissen noch mehr von Belsazar. Er veranstaltete ein großes und opulentes Fest, eines, das dem Herrscher des damaligen größten Weltreiches würdig war. Seine 1000 Großen kamen zusammen mit seinen Frauen und Nebenfrauen, um gemeinsam zu schmausen, zu essen, zu trinken. Wir wissen nicht viel über dieses prächtige Mahl, es ist auch nicht wichtig. Wir sehen jedoch, dass er sich den Wein durchaus schmecken ließ. Und wir können uns gut vorstellen, wie sich das zugetragen hat, wie das gegangen ist. Eine große Feier, viel Wein, viel Spaß, viel Gelächter. Ja, und wo viel Alkohol fließt, da sind die dummen Ideen auch nicht weit. Und Belsazar hatte auch eine dumme Idee. Er ließ die Kelche aus dem Tempelschatz Israels zum Feiern verwenden. Und ich glaube nicht, dass es eine einfach nur aus Alkohol geborene blöde Idee war. Und darauf komme ich noch näher zu sprechen. Warum? Diese goldenen Kelche, die goldenen und silbernen Gefäße, die waren Gott geheiligt. Sie waren der Tempelschatz des Tempels Gottes in Jerusalem. Und aus ihnen zu trinken, war bereits ein großes Vergehen gegen Gott. Und ja, in unserer Gesellschaft hat Sakrileg jetzt nicht mehr so eine Bedeutung, dieses Wort. Aber damals, als jeder irgendwo irgendeinen Gott hatte, war es durchaus bekannt, dass das Entweihen von religiösen Gegenständen ein sehr großes Vergehen war. Und wie groß das Vergehen erst vom Entweihen der Gegenstände, die Gott selbst geweiht waren. Belsasar ging mit seinen Frauen, Nebenfrauen und Höchsten jedoch nicht nur in dieses Entweihen hinein, sondern einen Schritt weiter. Als sie aus den Gefäßen den Wein tranken, da priesen sie ihre Götter. Sie verwendeten diese Gefäße, die Gott geweiht waren, um ihre eigenen Götzen zu preisen und anzubeten. Es handelte sich nicht um einen alkoholinduzierten Schabernack. Ich glaube nicht, dass diese Kelche im Nachbarraum des Festsaals aufbewahrt waren. So groß wie das Babylonische Reich waren und so groß wie Nebukadnezar das alles hat aufbauen lassen, wird der Tempelschatz wohl relativ weit weg aufbewahrt gewesen sein. Da gehört viel Zeit zum Nachdenken dazu, um das wirklich durchzusetzen. Und wie bereits gesagt, Belsazar wusste um die Größe Gottes. Er wusste, wer dieser Gott war, dem dieser Tempelschatz gehörte. Die Gefäße zum Götzendienst zu verwenden, war ein gezielter Spott, ein absichtlicher Hohn. Und das zeigt sich auch weiterhin in der Auflistung der Götter. Denn er verwendet die Gefäße nicht nur, um einige Götzen zu preisen, sondern alle, selbst die geringsten. Er betet damit nicht nur die Götzen aus Gold und Silber an, nein, er betet damit auch die Götzen aus Erz und Eisen an. Aber er bleibt nicht bei den Götzen aus Erz und Eisen stehen, nein, er betet auch die Götzen aus Holz und Stein an. Selbst die geringsten Götzen, die nur eine Statue aus Stein bekommen haben, die betete er an mit den geheiligten Gefäßen aus Gold und Silber aus dem Tempelschatz des allerhöchsten Gottes. Und währenddessen belustigten sich die Anwesenden, betranken sich und waren ausgelassen in ihrem Alkoholrausch. Das ist bewusster Spott, bewusster Hohn. Und geschieht dasselbe nicht auch heute? Ja, das ist eine Floskel, die man gern von Kanzeln hört, aber es stimmt. Gott hat uns Menschen alles Gute gegeben, das wir zum Leben brauchen. Alle gute Gabe kommt von ihm. Alles, was wir haben, ist ein Segen, den er uns schenkt. Und wir Menschen verwenden die Gaben immer und immer und immer wieder dafür, um uns selbst zu gefallen und ihn zu verhöhnen. Und eins und vielleicht das beste Beispiel dafür ist unser Körper. Unser Körper wird in der Bibel auch als ein Gefäß bezeichnet. Wir sind Gefäße geschaffen für Gott. Doch anstatt den Gott, der uns geschaffen hat, mit unserem Körper zu dienen oder mit dem Mund zu loben oder mit dem Verstand zu preisen oder mit den Händen anzubeten, verwenden die Menschen ihren Körper lieber, um Gott zu verspotten, Götzendienst zu begehen, sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Sie verwenden ihren Körper für Ehebruch, für Unreinheit. Sie verwenden ihren Mund fürs Fluchen, für Lügen, für Betrug. Sie verwenden ihren Verstand, um Gott wegzuerklären, um Menschen übervorzuteilen. So. Sie verwenden ihre Hände, um zu stehlen, um zu schlagen, für Selbstsucht. Gottes Name wird in den Dreck gezogen, die Bibel verachtet, Jesus verleugnet, sein Wirken und sein Handeln für eigene Zwecke missbraucht. Beeindruckend ist vor allem der Hass gegenüber Gott dann, wenn sein Wille nicht dem der Menschen entspricht. Die Welt verflucht die Bibel als intolerant und als Hassrede, spuckt die Schöpfungsordnung an, wenn es um Homosexualität geht. Und sie fühlt sich dabei noch moralisch überlegen. Das ist nichts Neues. Es geschah bereits am Anfang der Zeiten, als Kain Abel erschlug, weil dieser Gott mehr liebte. Es geschah auch, als Jesus vor dem jüdischen Gericht angespuckt, geschlagen und verspottet wurde, einzig und allein darum, weil er ohne Sünde war, vollkommen rein und Gott ist. Es geschieht immer wieder, aber davor warnt Gott. Er sagt in seinem Wort: Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres Süß und Süßes Bitter nennen. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Ach, mag da jemand einwenden, so schlimm sind die Menschen doch nicht. Wer nennt schon Gutes Böse und Böses Gut? Das macht doch keiner. Ich habe gestern in der Vorbereitung für diese Predigt Bewertungen zu einem sehr gewalttätigen, sehr düsteren, blutigen, schlimmen Film gesehen. Und in diesen Bewertungen wurde der Film hoch gepriesen. Was für ein Ausdruck menschlicher Klugheit. Die Ästhetik, so schön. Was für ein toller Film. Böses wird gut genannt. Oder ein Riesenthema, das gerne unter den Teppich gekehrt wird. Abtreibung. Abtreibung wird verkauft als ein Gewinn für unsere Gesundheit. Und wenn man in den Statistiken nach Abtreibung sucht, dann muss man da nicht unter Todesfälle suchen, sondern unter Gesundheit. Gestern, als ich nachgeschaut habe, gestern Mittag, wurden auf der ganzen Welt 9.913.600 Kinder abgetrieben. Heute sind das 10 Millionen. Im Jahr 2020 wurden mehr als 42 Millionen Kinder abgetrieben. Das ist mehr als viermal so viel an Menschen, als in Österreich leben. Wenn ich die Zahl von heute hochrechne auf das ganze Jahr, da kommen wir wieder über weit mehr als 40 Millionen. In 3 Jahren sind das mehr als 120 Millionen Kinder. Mehr als 120 Millionen Morde in 3 Jahren. Im Zweiten Weltkrieg sind 50 Millionen gestorben. Eine Tragödie für die Menschheit. Aber Abtreibung ist okay. Wehe denen, die Gutes Böse und Böses Gut nennen. Die Menschen lehnen Gott ab und sie wissen es. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Und zwar auch hier nicht bei Belsatzer. In unserem Text heißt es, dass in demselben Moment, als Belsatzer seine Frauen und Nebenfrauen und die Höchsten, die Götzen mit Gottes Tempelschatz priesen und anbeteten, etwas sehr Wundersames, etwas Erschreckendes geschah. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, so dass der König die schreibende Hand sah. Gottes Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Belsatzer hat ihn herausgefordert. Gott reagiert. Und er reagiert so, dass alle Anwesenden, alle, jeder Letzte in diesem Raum Zeuge von seiner Reaktion wird. Er lässt die Schrift nicht einfach nur auf der Wand entstehen. Nein, er schreibt sie mit einer sichtbaren Hand auf die Wand. Und er schreibt sie nicht an irgendeiner Wand, er schreibt sie auf eine getünchte Wand, damit es auch gut leserlich ist. Und er schreibt es nicht auf irgendeine getünchte Wand, sondern auf die getünchte Wand, die gegenüber dem Leuchter ist, damit es ja gut sichtbar ist, was Gott dort jetzt tut. Und mir scheint es manchmal, dass sowohl wir Christen als auch Nichtchristen glauben, dass das Wirken Gottes übersehen werden kann. Und ja, Gott wirkt auch im Verborgenen. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn Gott sich sichtbar machen möchte, wenn Gott möchte, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn unweigerlich erkennen werden. Oder glaubt ihr nicht, dass der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich bei deinem Namen kennt, der alle Haare auf deinem Kopf gezählt hat, dass er auch in der Lage ist, dir das zu zeigen, was er will? Interessant finde ich jetzt hier die Reaktion von Belsazar in diesem Text. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Da stellt sich mir jetzt, ein bisschen spöttisch, es tut mir leid, die Frage, warum erschreckt er sich so? Hat er nicht gerade eben alle seine Götzen angebetet? Erwartet er denn aus dem Lobpreis seiner Götzen keine Reaktion von seinen Göttern? Wieso erschreckt er plötzlich, wenn irgendwas Überirdisches geschieht, nachdem er seine Götter angebetet hat? Seht ihr, egal welchen Götzen die Menschen vertrauen oder worauf die Menschen ihre Hoffnung auch setzen, am Ende gehen die Menschen davon aus, dass diese Basis in letzter Instanz vom Menschen und seinem eigenen Handeln abhängt. Selbst wenn jemand an höhere Mächte glaubt, dann nur in dem Sinne, dass diese ihm dienen oder zumindest ein Stück weit hörig sind. Das zeigt sich auch in der Erzählung hier, als die Königin Mutter zu Belsazar kommt und von Daniel erzählt, dass der Geist der Götter in ihm sei und er deswegen so klug und verständig ist. Nun stimmt es, dass Gott Daniel wirklich mit Verstand und Einsicht und Weisheit gesegnet hat. Jedoch konnte Daniel nicht nach Belieben über diesen Verstand verfügen, sondern es war ein Gnadengeschenk Gottes. Er war nicht weise, weil er die Geister beherrschte. Er war weise, weil er sich Gott unterordnete und sich von Gott beherrschen ließ. Und weil Gott ihm gnädig war. Aber ein solcher Zugang, der passt nicht in unser menschliches Denken, in unser egoistisches Denken. Und als dann tatsächlich ein göttliches Zeichen geschah, ja natürlich ist Belsazar überrumpelt. Er hat seine Götter ja gar nicht gefragt, dass einer von ihnen an die Wand schreibt. Aber nicht nur das. Wenn ein Mensch auf einmal mit Gott konfrontiert wird, ja dann überwältigt ihn das. Und zwar gewaltig. Wir werden im weiteren Verlauf von Daniel sehen, dass er am Fluss Hiddekel Jesus sieht. Und was passiert? Er sinkt ohnmächtig zu Boden. Als Paulus Jesus auf dem Weg nach Damaskus in einem gleißenden Licht erfuhr, da fiel er zu Boden und war blind. Als Johannes Jesus in einer Vision im Himmel sah, da wurde er ohnmächtig. Eine Begegnung mit Gott ist beängstigend. Sie ist erschreckend, sie ist beunruhigend. Denn der einzig lebendige Gott, der im Licht lebt und in dem keine Finsternis ist, bei dem kein Unrecht bestehen kann, er ist kein wonnig, wolliger alter Mann mit Rauschebart, auf dessen Schoß man sitzen kann und sich die Gute-Nacht-Geschichten austauscht. Nein, er ist Gott, der Heilige, der Allmächtige, der Herrliche. Er ist der Herr der Engelheere. Er hat alles in der Hand. Und alles, was wir sehen und erfahren, existiert nur, weil er es erhält. Er ist so gewaltig, dass sogar seine unmittelbare Gegenwart, ohne dass man ihn sieht, beängstigend ist. Als das Volk Israel damals zum Berg Horeb kam, zum Berg Sinai, damit Mose dort die 10 Gebote bekam, da traute sich das Volk nicht einmal zum Fuße des Berges hin, weil sie Angst hatten vor der Kraft und Gewalt Gottes, die sich auf der Spitze des Berges in Wolken, in Donnern und in Blitzen zeigte. Auch heute noch macht Gott sich sichtbar. Auch heute noch macht er sich erfahrbar. Auch heute noch offenbart er sich in Gewalt und Herrlichkeit. Jeder von euch kennt das vielleicht, wenn er irgendwo in den Bergen wandert und plötzlich von der Macht und Pracht der Schöpfung überwältigt ist. Auch das ist von Gott. Sepp hat in seiner Predigt vor 3 Wochen erzählt, wie bei ihm ein Zeitpunkt in seinem Leben war, wo er mit dem Schrecken Gottes konfrontiert war. Und auch ich habe es erlebt. In einer meiner Predigtvorbereitungen vor einigen Jahren, da betete ich dafür, dass ich Gottes Liebe mit mehr Emotionen erfahren durfte und nicht nur theoretisch darüber denke. Denn das Thema der Predigt war Gottes überwältigende Liebe. Und während ich bete, wurde ich auf einmal von einer großen Furcht und einer gewaltigen Last erfasst. Ich wurde so erdrückt, dass ich mich kaum aufrichten konnte. Ich sah plötzlich vor mir Gottes Heiligkeit und vor Gottes Heiligkeit sah ich nur noch meine Sünde, meine Unreinheit, meine Unzulänglichkeit. Und ich konnte nichts tun, als nur am Boden zu kauern und zu beten und zu bitten, dass der Herr hilft. Und in seiner großen Gnade und Liebe überflutete er mich auf einmal mit dieser unfassbaren, tiefen Gefühl von Liebe und von Vergebung. Und seine Vergebung, die er am Kreuz erkauft hatte, die hatte mich schon vor langer Zeit reingewaschen, weil ich schon lange im Glauben mit dem Herrn gehe. Und er erinnerte mich neu daran. Und diese große Last, die mich zuerst schrecklich zu Boden gedrückt hatte, fiel ab. Das Ganze dauerte keine 15 Minuten, aber ich musste danach erst eine Weile sitzen bleiben, bevor ich an der Predigt weiterarbeiten konnte. Und ich werde mich mein Leben lang daran erinnern. Gott schenkt diese Momente der Überwältigung. Manchmal ist es nicht mehr als eine innere Unruhe. Manchmal ist es wirklich so etwas Schweres, etwas Großes. Aber egal wie stark diese Unruhe ist, wehe uns, wenn wir sie ignorieren. Belsatzer auf jeden Fall war aufs Äußerste beunruhigt. Er sah sich mit dem Allerhöchsten konfrontiert. Er wusste, das ist keiner seiner Götter. Und keiner konnte ihm Auskunft über diese gewaltigen Zeichen geben. Ja, und was tut ein erwachsener Mann wie ich, wenn er nicht mehr weiter weiß? Er fragt seine Mutter. Hat er auch getan. Seine Mutter kam und sie gab ihm den schlechtesten Rat, den man in diesem Moment geben kann. Sie sagte ihm, deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Gesicht verfärbe sich nicht. Der Rat war gut gemeint. Sie wollte ihren Sohn beruhigen. Welche Mutter möchte ihr Kind nicht beruhigen? Aber in diesem Fall war es die denkbar schlechteste Reaktion. Denn welches Recht hätten wir, die Unruhe, die Gott in seiner Gnade in unser Herz legt, zu verdrängen? Welches Recht hatte Belsatzer hier, die Unruhe einfach von sich zu schieben? Und wie sich später zeigen wird, gar keine. Aber das ist Thema für nächsten Sonntag. Aber das gilt für Christen und Nichtchristen gleichermaßen. Ich hörte letztens den Podcast von Alisa Childers und sie erzählte, wie ein Thema sie sehr bewegte und sehr beunruhigte. Und sie begann darüber so lange zu beten, bis Gott ihr Ruhe gab und Klarheit, wie sie damit weiter umgehen sollte. Und ich denke, das ist der einzig wichtige und richtige Zugang zu einer solchen Unruhe. Natürlich ist nicht jede Unruhe von Gott, das möchte ich auch noch bemerken. Wenn ich was Schlechtes gegessen habe, dann fühle ich mich auch unrund. Oder wenn ich am nächsten Tag ein sehr schwieriges Gespräch auf mich zukommen habe, dann bin ich auch unruhig. Als ich das erste Mal mit meinem Motorrad durch strömenden Regen fahren musste, da war ich sehr unruhig. Aber unabhängig davon, welche Unruhe, mit jeder Unruhe können wir zu Gott. Und wir sollten wirklich vor allem dann, wenn wir eine innere Unruhe verspüren und merken, da ist mehr dahinter, unbedingt zu Gott gehen. Ich merke jedoch bei mir selbst, dass ich oft, wenn ich so unruhig werde, lieber woanders hingehe als ins Gebet. Ich schnapp mir ein Buch und lese das. Das klappt aber meistens nicht so gut. Ich habe nämlich die schlechte Angewohnheit, dass ich inzwischen fast nur noch christliche Bücher lese. Das heißt, die Unruhe bleibt meistens. Oder ich schaue dann einen Film. Das ist super. Filme töten jede Unruhe ab. Zumindest für die nächsten 1-2 Stunden. Es ist aber nicht zielführend, die Unruhe wegzutun. Wir sollten wirklich ins Gebet gehen. Und auch Nichtchristen werden immer wieder von Unruhe erfasst. Ich kenne das von Gesprächen mit anderen Bekannten, Freunden, Mitarbeitern, Bewohnern. Einfach die, die man so auf dem Weg des Lebens trifft. Auch sie werden gelegentlich von Gott beunruhigt, beängstigt. Manche mehr, manche weniger. Und das, was ich mit großer Trauer dabei beobachte, ist, dass unsere Gesellschaft äußerst gut darin geworden ist, jede Form von Unruhe einfach wegzuschieben, zu übertünchen mit irgendwas. Und ich rede jetzt gar nicht von Drogen, auch wenn die sehr gut darin sind. Alkohol ist sicher eine der besten dafür. Ich denke jetzt vor allem auch an meine Arbeitsstelle. Ich habe schon viele Menschen im Alter, im Sterbeprozess gesehen und begleitet. Nicht wenige davon sind sehr unruhig. Bei den meisten ist die Kommunikation kaum mehr möglich, weil einfach die Krankheit, ob es Demenz ist oder Muskelkrankheiten, was auch immer, die Kommunikation erschweren. Und viel Unruhe am Ende kommt sicher von Schmerzen, aber nicht alle Unruhe. Und ich kann mich gut an einen Mann erinnern, der bei uns im Sterben lag. Und je länger das Sterben sich hinzog, umso unruhiger und umso verzweifelter wurde er. Man sah die Angst in seinen Augen und sie wurde von Tag zu Tag stärker. Mitteilen konnte er sich nicht mehr. Und ich weiß nicht, warum er unruhig war. Ich weiß es nicht. Gespräche waren ohne Ergebnis. Und er starb dann auch voller Angst und Unruhe. Ein anderer Mann, der packte mich, als er mit massiv verschlechtertem Allgemeinzustand schnell ins Krankenhaus geschickt werden sollte. Ich wartete mit ihm in seinem Zimmer. Er sah mich mit aufgerissenen Augen an und sagte, dass er große Angst vor dem Sterben habe. Er wolle nicht sterben. Ich hatte nur die Möglichkeit, ihm zu erzählen, dass Jesus für Sünder gestorben ist, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet ist und das ewige Leben hat. Und in dem Moment kamen die Leute der Rettung, nahmen ihn mit. Er ist nicht mehr zurückgekommen. Bei einer anderen Frau hatte ich mehr Gelegenheit, von Jesus zu erzählen. Sie war sterbenskrank und wollte alles wissen. Sie wollte es wissen. Aber die Angst ging nicht. Sie wich nicht. Und sie starb an einem Wochenende. Ich kenne noch mehr solcher Geschichten. Und wie oft habe ich erlebt, dass versucht wird, diesen Menschen die Unruhe mit aller Kraft zu nehmen, mit allen Mitteln diese Angst wegzunehmen. Und ja, es ist mit guten Absichten. Denn jemanden vom Leiden zu befreien, das ist ja was Wertvolles. Wir wollen den Menschen helfen, wenn sie leiden. Aber zu welchem Preis? Darf die Linderung einer solchen Unruhe die Ewigkeit kosten? Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, wenn du dein Vertrauen noch nicht in ihn gesetzt hast und du solche Unruhen erlebst, wie lange willst du sie noch unterdrücken? Wie lange willst du sie übertönen? Willst du bis zu deinem Ende warten, bis es vielleicht zu spät ist? Bei Belsazar war es zu spät. Das wird sich nächste Woche am Sonntag herausstellen. Er hatte keine Chance mehr. Wenn Gott an deinem Leben rüttelt, dann achte doch darauf. Nicht jede Unruhe ist schlecht. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Das sollte eigentlich 5. stehen. Ah nein, warte, das habe ich. Jetzt. Wir haben jetzt viel über den Glauben an Gott gesprochen, über das Vertrauen auf Jesus. Aber wirklich darüber geredet haben wir noch nicht. Ich möchte jetzt darauf eingehen, worum es im Glauben eigentlich genau geht. Und ich möchte die Belohnung, die Belsazar hier ausgesprochen hat, für denjenigen, der ihm die Zeichen auf der Wand erklären kann, ein bisschen dafür missbrauchen, um darauf hinzugehen. Denn Belsazar sagt hier, dass diejenigen, die ihm die Schrift an der Wand erklären können, Die werden mit Purpur bekleidet, mit einer goldenen Kette behängt und zum Dritten des Reiches aufgestellt werden, erhoben werden. Und ich denke, dass ich vorgreifen darf und sagen darf, dass Daniel das alles abgelehnt hat. Denn er hatte seinen Schwerpunkt in seinem Leben nicht auf der Erde, sondern bei Gott. Purpur war damals der wertvollste Farbstoff für Kleidung, weil er einfach so schwer herzustellen war. Das heißt, wenn jemand mit Purpur bekleidet war, dann war dieser Träger sofort als äußerst wohlhabend und wichtig ausgezeichnet. Umso mehr der Träger einer goldenen Kette, ein Zeichen von staatlicher Macht, und dann die Stellung des Dritten im Königreich. Ich denke, das spricht von selbst, dass das relativ hoch angesehen ist. Aber dieses Geschenk, so gewaltig es ist, was nützt es für die Ewigkeit? Was nützt es, wenn ich mit Purpur bekleidet bin, goldene Ketten habe und der drittmächtigste Mann der Welt bin oder vielleicht auch der mächtigste Mann der Welt? Jesus sagt dazu, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Und die Antwort auf beide Fragen ist nichts. Jeder Mensch, jeder einzelne Mensch ist ein Sünder und von Natur aus böse. Und das widerspricht der humanistischen Idee, die unserer Gesellschaft zugrunde liegt, dass jeder Mensch von Grund auf eigentlich gut ist. Aber ich denke, dass nur ein kurzes in sich gehen, ein ehrliches in sich gehen, jedem Menschen zeigt, dass er nicht gut ist. Ich erschrecke manchmal vor den Gedanken, die ich habe. Und ich denke, dass ein kurzes Betrachten der Menschheit um uns herum auch zeigt, dass der Mensch nicht gut ist. Der Mensch ist von Natur aus ein Feind Gottes und kann nichts tun, um sich vor ihm gut darzustellen. Gott kann Sünde nicht ungestraft lassen. Er muss jede Sünde bestrafen. Keine Sünde kann vergessen werden. Und wir können diese Sünden niemals ausgleichen. Und selbst wenn wir es könnten, selbst wenn es möglich wäre, eine Sünde irgendwie wieder gut zu machen, dann würden wir das im Prozess des Wiedergutmachens sofort wieder zunichte machen. So unfähig sind wir, gut zu sein vor Gott. Kleines Beispiel. Wie viele gute Taten braucht es, damit jemand euer Vertrauen verdient? Viele. Wie viele schlechte Taten braucht es, damit dieser jemand euer Vertrauen wieder verliert? Meistens reicht eine. Und bei Gottes Heiligkeit ist das noch viel höher angesetzt. Wir sind unweigerlich hoffnungslos verloren. Aller Reichtum ist nichts wert. Nein, Purpur hilft uns nicht. Aber Rot hilft uns. Denn Jesus, Gott der Sohn, er wurde Mensch und nahm damals am Kreuz unsere Schuld auf sich, um mit seinem eigenen Blut das Lösegeld für unsere Schuld zu bezahlen, unsere Strafe zu bezahlen. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde, um unsere Strafe für die Sünde wegzunehmen. Und am dritten Tag, da stand Jesus aus den Toten wieder auf, um das Leben, um den Tod zu besiegen und uns das Leben zu geben. Jedem, der an ihn glaubte, wird ewig leben und nicht mehr verloren gehen. Der Wunsch der Königin Mutter an Belsazar war eine hohle Phrase. O König, mögest du ewig leben. Und wir sehen nächste Woche noch in der gleichen Nacht war er tot. Aber dieser Wunsch ist bei Jesus eine Verheißung der Wahrheit. Jesus ist der eine einzige wahre König, der in Ewigkeit lebt. Und mit ihm lebt jeder in Ewigkeit, der an ihn glaubt, der sein ganzes Vertrauen des Lebens auf ihn setzt und nicht auf irgendetwas anderes. Belsazar und seine Festgenossen, die priesen tote Götter. Von ihnen hatten sie keine Hilfe zu erwarten. Und auch heute hängen sich so viele Menschen an irgendetwas, das tot ist. Geld, Macht, Beruf, Sicherheit, Familie, irgendwelche Personen. Auf die Ewigkeit hin ist das alles nichts. Es ist kraftlos. Aber ein Christ, der Jesus Christus als seinen Herrn und Gott und Erlöser hat, der darf zusammen mit Hiob sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los auf Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Willst du diese Gewissheit auch haben? Willst du ebenfalls frei von Unruhe und Sorge mit Blick auf die Ewigkeit leben? Dann komm doch jetzt zu Jesus. Jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen, jetzt. Bekenne doch heute deine Schuld. Er vergibt sie. Er vergibt sie so gerne. Er ist dafür auf Golgatha gestorben. Er hat sein eigenes Blut vergossen. Er hat sein eigenes Leben für nichts erachtet, damit er deine Sünde vergeben kann. Bitte schieb es nicht auf. Wir sehen um uns herum gerade in der Welt, dass nichts sicher ist. Nichts. Und es rüttelt bereits gewaltig. Wer weiß, was morgen sein wird? Gott allein weiß es. Sei nicht wie Belsazar, der alles wusste und Gott bewusst ablehnte und ihn sogar noch verspottete. Als Gott dann wirklich mit Macht in sein Leben hereinbrachte, da war es zu spät. Lehne ihn nicht ab. Du hast nichts zu verlieren. Nichts. Aber du hast alles zu gewinnen. Heute sagt Jesus zu dir, glaube mir. In der Apostelgeschichte wurde ein römischer Gefängniswärter in seinem Leben von Gott überrumpelt und sehr beunruhigt. Und er fragte Paulus und Silas, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Muss ich nach Mekka pilgern? Muss ich Ablass oder irgendwelche Bußleistungen tun? Muss ich gute Werke erfüllen? Paulus und Silas antworteten ihm, glaube an den Herrn Jesus Christus. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Setz dein ganzes Vertrauen, dein ganzes Leben nur auf ihn. Leg alles vor seine Füße. Wenn du bereits an ihn glaubst, wenn du bereits ein Kind Gottes bist, dann geh doch hinaus und erzähle allen Menschen von diesem herrlichen Evangelium. Von den Weisen konnte keiner Belsazar die Schrift erklären. Es brauchte Daniel. Geht raus, erklärt den Menschen das Evangelium. Denn es ist herrlich. Denn es wird geschrieben, da wo das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Kein Mensch ist zu schlecht für Gott. Es ist alles wahr. Es ist alles real. Wir sind keine Hunde, die den Regenbogen gesehen haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du es auch? Lasst uns jetzt gemeinsam im Gebet vor den Herrn treten. Gerne laut oder leise, aber betet. Betet wirklich. Denkt nicht an das Mittagessen. Denkt nicht an morgen. Betet jetzt zum Herrn. Voller Inbrunst. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist und Fragen hast, dann komm danach zu mir oder zum Stefan oder zu irgendwem anders hier. Rede darüber. Lass es nicht verstreichen. Wenn du unruhig bist in deinem Herzen, lass es nicht vergehen. Komm zum Herrn.